Jesus hat das Grab besiegt. Er ist in der Lage, Berge zu versetzen. Und das tut so gut, sich darauf auszurichten in dieser Phase, wo man Halt sucht. Und das möchte ich jetzt vor der Predigt noch in einem Gebet zum Ausdruck bringen. Jesus, wir danken dir dafür, dass du auferstanden bist von den Toten, dass wir das glauben können. Ich danke dir dafür, dass du in der Lage bist, unser Leben in deiner Hand zu halten. Und ich bete, dass du uns jetzt ja wirklich ausrichtest, dass wir uns wirklich miteinander auf dich ausrichten können, an den Monitoren, an den Abspielgeräten, in der nächsten Woche auf CD. Ich bete, dass du uns innerlich verbindest. Ich danke dir dafür, Jesus, dass wir wissen, dass wir als Gemeinde ja in dir verbunden sind. Und ich bitte dich, dass wir jetzt so auch von dir empfangen können. Ich bete, dass du mir die Gnade gibst, das rüberzubringen, was du mir aufs Herz gelegt hast. Amen. Ja, Leben in der Fülle Gottes. Es wird darum gehen, dass wir mal so einen Perspektivwechsel machen, dass wir mal so die Perspektive eines Schafes einnehmen in diesem Psalm 23, um den es da ja geht. Das ist ja einer der bekanntesten Texte in der Bibel, vielleicht sogar einer der bekanntesten Texte in der Weltliteratur. Also irgendwie hat diesen Psalm wahrscheinlich fast jeder schon irgendwie mal gehört. Im Kindergottesdienst vielleicht oder im Konfirmandenunterricht oder irgendwo, wenn man mal etwas aus der Bibel gehört hat, ist einem dieser Psalm begegnet. Und da mag man sich fragen, was soll mir dieser Text denn überhaupt sagen? Habe ich da das idyllische Bild von einem Hirten und einer Weide vor den Augen? Und ich bin der, also ein Hirte vielleicht, der so sein Schäfchen auf der Schulter trägt. Aber in diesem Psalm geht es auch um sehr handfeste Widerstände, um das reale Leben. Es ist ein Vertrauensgebet. Und es ist die Einladung, diese Gebete zu meinem Gebet zu machen. Es ist also, ist diese Predigtreihe auch gewissermaßen eine Einladung, dass wir uns dem Gebet neu öffnen, dass wir uns neu auf Gott ausrichten. Das ist das Ziel auch dieser Predigtreihe, Gott besser kennenzulernen und ihn vielleicht in diesen bekannten Texten neu zu entdecken. Das, wo man denkt, vielleicht, ach, kenne ich schon. Zu sagen, boah, lass uns mal nochmal genau hingucken. Und dann wird das vielleicht noch schöner. David, der diesen Psalm geschrieben hat, der sagt, er ist wirklich jemand, der Gott kannte. Er hat Gott kennengelernt, nicht einfach nur zu wissen, da gibt es irgendwo einen Gott, sondern er hat Erfahrungen mit diesem Gott gemacht. Und diese Erfahrungen, die er mit Gott gemacht hat, Gott erkennen, bedeutet nicht, wie gesagt, im Hebräischen, dass man einfach nur irgendetwas weiß, sondern dass man Gemeinschaft hat, dass man Beziehung hat, dass daraus etwas Lebendiges entsteht. Das ist ein Glauben, der in die Tat umgesetzt wird. Als Adam sein Weib erkannte, wie es da so schön am Anfang der Bibel heißt, da waren dann nachher Kinder. Ja, also das ist auch da, also da, wo etwas an Leben entsteht. Und das ist etwas, was David ausmachte. Es ist Leben aus ihm entstanden. Er hat Beziehung zu Gott gelebt und das hat Geschichte geschrieben. Und David lädt uns gewissermaßen ein in diesem Psalm, ich zeig dir meinen Gott und ich lade dich ein, dass es dich auch verändert. Und es geht darum, also unsere Gottesvorstellung auch in Frage zu stellen. Die Vorstellung, die wir von Gott haben, die prägt unseren Glauben, die prägt auch unser Verhalten. Das ist einer der Gründe, warum seit den Anschlägen des 11. September viele Menschen mit Glauben sowieso ein Problem haben. Glauben per se, jeder Glaube wird dann abgelehnt, weil man sagt, ja, guckt euch doch an, was dabei rauskommt. Guckt ihr das auch an mit den Fundamentalisten, guckt ihr das an mit den Extremen. Lieber gar keinen Glauben, lieber gar keinen Gott. Weil Menschen Vorstellungen von einem Gott entwickeln, und Menschen ausgrenzen, Menschen abgrenzen, Menschen niedermachen, Menschen töten im Extremfall. Und da sagt man, da möchte ich lieber gar nichts mehr mit zu tun haben. Und ich möchte uns einladen, in diesem Psalm eine Vorstellung von Gott, die David uns mitgibt, die ganz anders ist. Die einladend ist, die ermutigend, die aufbauend ist. Was ist deine Vorstellung von Gott? Nicht das, was du bekennst mit deinem Mund. Bekennen kann man ganz viel. Sondern was in dir drin ist, das ist die Frage. Was sich in deinem Verhalten ja dann auch ausdrückt. Ist Gott vielleicht so ein alter Opa, der fünfe gerade sein lässt, so nach dem Motto, ja, ich glaube auch irgendwie an einen Gott, aber ist schon irgendwie egal, ich kann schon mein Ding machen. So richtig ernst nehme ich Gott vielleicht auch gar nicht, weil ist auch gar nicht so relevant in meinem Leben. Oder auch eine wir als Gemeinde, dass wir uns die Frage stellen, wie schauen wir als Gemeinde zusammen auf Gott? Es gibt ein Beispiel in der Offenbarung, wo es eine Gemeinde gab, die von sich dachte, wir sind die Besten, wir sind die Tollsten. Und Gott sagt, nee, seid ihr nicht. Das ist die Gemeinde Laodicea. Da sagt Gott, du sprichst, ich bin reich und habe alles mehr als genug und brauche nichts. Und du weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Also die Fremdwahrnehmung und die Eigenwahrnehmung passt überhaupt nicht zusammen. Gott hat die Gemeinde anders gesehen, als sie wirklich war. Sie haben ein falsches Bild von Gott gehabt. Und diese Vorstellungen, die prägen uns. Wenn deine und meine Gottesvorstellung unklar und mickrig wird, dann wird auch unser Glaubensleben mickrig werden. Und wenn wir unsere Glaubensvorstellung verändern, wenn wir sie uns vom Wort Gottes her, von den Glaubenshelden neu prägen lassen, unser Fenster gewissermaßen reinigen lassen, dann kann Glauben entstehen, dann kann Glaube stark werden. Leider ist es ja bei Christen häufig so, dass der Glaube nur noch eine Hülle ist, wie ein toter Baum. Von außen ist da noch irgendwas da, aber von innen ausgehöhlt. Und wir wollen dagegen angehen, dass wir in Menschen wieder Glauben entwickeln. Wir wollen, dass wir als Gemeinde wieder zusammen glauben können. Wir haben ja manchmal uns unsere eigene Vorstellung gemacht von Gott. So ähnlich wie bei Pippi Langstrumpf. Die gesagt, ich mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt. Das gibt es bei gläubigen Menschen auch. Ich mache mir meinen Gott, so wie er mir gefällt. Lass uns doch bitte auch nicht so naiv sein und so stolz sein zu nehmen, dass das nur früher Menschen waren, die ihre eigenen Götter sich zusammengezimmert haben. Dass es nur ein Phänomen in der Antike war, so nach dem Motto, damals hat man sich einen Baum genommen, hat man da irgendwie eine Skulptur geschnitzt und hat sich davon niedergekniet. Das waren die Leute damals. Das ist naiv. Und das ist überheblich, wenn wir so denken würden. Götzendienst ist das Festhalten an einem zusammengezimmerten Gottesbild. Und jeder betet irgendetwas an in seinem Leben. Und Götzendienst ist, wenn ich mir eine Vorstellung mache, die mit Gott gar nichts mehr zu tun hat und danach entsprechend auch handle. Und das für Wahrheit. Und wir möchten in dieser Predigtreihe gewissermaßen unser Fenster putzen, durch das wir in die Wirklichkeit hineinschauen, quasi uns die Brille anschauen, mit der wir die Wirklichkeit anschauen und schauen, was ist das eigentlich? Mit welchem Gott haben wir es zu tun? Und David will uns dabei helfen, er lädt uns ein, dass dieses Vertrauensgebet, was er uns vorgibt, dass es zu einem mein Vertrauensgebet wird. Also als Einladung, Gott in der Gegenwart jetzt zu erleben. Da ist mich auf der einen Seite in diesem ganzen Psalm geht es um sehr, sehr reale Bedrohungen im Leben. Da ist die Rede von einem finsteren Tal, da ist die Rede von Feinden. Und auf der anderen Seite ein Gott, der uns führt und leitet. Wir dürfen eine Beziehung haben zu diesem Gott. Es ist ein sehr realistischer Blick auf die Welt, nicht verklärt. Wenn man den Psalm kurz zusammenfassen möchte, dann könnte man sagen, auf der einen Seite geht es darum, ein glückliches Leben zu leben. Ein Gott, der unseren Mangel ausfüllt, ein Gott, der uns führt und leitet. Es geht um ein glückliches Sterben und ob ich schon wanderte im Tal des Todesschattens. Und es geht um eine glückliche Ewigkeit. Der Psalm 23, Vers 6. Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Also um diese drei Aspekte geht es. Unsere Existenz als an Gott gebunden. Und wir wollen uns diesen Psalm Stück für Stück anschauen. Und das Thema heute ist genug mitbekommen. Ich habe mal so ein Bild von einem schwarzen Schaf gewählt. Damit können sich der ein oder andere vielleicht einigermaßen identifizieren. Ich zumindest für mein Glaubensleben hatte das jahrelang als so eine Art Grundgefühl. Ich bin so ein schwarzes Schaf. Deswegen fand ich das Bild so sympathisch. Und ich habe immer noch große Liebe zu Menschen, die sich so auch manchmal verhalten und manchmal so sind. Ich mag Menschen, vielleicht weil ich mich innerlich an der Stelle so mit ihnen verbunden fühle. Wir sind ja manchmal auch ziemlich grausam in so einen Schafherden. Der erste Blick in diesen Vers, da muss man wirklich sagen, der hat es in sich. Wenn nämlich ich ein Schaf bin, bildlich gesprochen, und Gott mein Hirte ist, dann habe ich genug für mein Leben. Aber ich möchte zunächst einmal grundsätzlich auf diese Perspektive eingehen, die David uns hier vorgibt. David nimmt nämlich quasi eine neue Rolle ein in dieser Perspektive. Er tauscht die Rollen. David war eigentlich Hirte gewesen und später auch König. Und im Alten Testament waren diese Bezeichnungen, häufig wurde der König auch in dem Bild des Hirten dargestellt, bei den Propheten und so weiter. Und er lädt uns ja ein, gewissermaßen die Rollen zu tauschen. Ich bin nicht mehr Hirte, sondern Gott ist es. Dieser Perspektivwechsel macht sehr viel. Ich meine, wenn ich das zum Beispiel in meinem Leben vergleiche, die Perspektive, Gott ist wie der Vater und ich bin wie der Sohn, hat sich für mich viele Jahre lang, ja, das klingt nett und ist toll, als ich Vater geworden bin, selber Vater geworden bin und meinen Erstgeborenen in der Hand hatte, in dem Arm hatte, hat diese Bedeutung für mich eine ganz neue Bedeutung bekommen. Und deswegen, David ist jemand, der diese Erfahrung gemacht hat, Hirte zu sein. Und er lädt uns ein in diesen Perspektivwechsel. Er vergleicht sich, er vergleicht uns mit einem Schaf. Und so als Zuhörer, als Leser mag man sich vielleicht in dieser Szene so verzweifelt umschauen und so denken, mag ich nicht. Gibt es da nicht irgendwie eine bessere Position in diesem Bild? Ich muss dann an eine Predigt denken von Ingolf Elze, die er hier mal gehalten hat, wo er sagte, er hat sich in der Lüneburger Heide, wo er damals als Pastor arbeitete, mit einem Schäfer getroffen. Hat gesagt, hallo Kollege und so, und hat dann erzählt, der Schäfer von den richtigen Schafen, der hat dann ihm erklärt, dass Schafe nicht mal in der Lage sind, ein Wasserloch zu finden, was 150 Meter entfernt ist oder 200 Meter entfernt ist und um eine Ecke ist. Da findet ein Schaf nicht alleine hin. Schafe sind also extrem dumm. Sie können in der Natur nicht überleben. Sie würden nicht draußen in einer Herde frei sich bewegen und irgendwie das Ganze überleben. Also die Perspektive könnte ja sein, so, gibt es hier nicht irgendetwas anderes? Gibt es nicht irgendwie eine bessere Perspektive in diesem Ganzen? Ich habe eine Auslegung von einem Kollegen gelesen, die mich zum Schmunzeln gebracht hat. Er sagte, der Herr ist mein Hirte und ich bin wenigstens der Hirtenhund. Das hört sich doch eigentlich viel besser an, oder? Dann hätte ich zumindest ein bisschen was zu sagen in diesem ganzen Theater hier. Oder der Herr ist mein Feldherr und ich bin sein bester Soldat. Ein Soldat, der steht für Kraft und für Mut. Und wenn er gut ist, dann bekommt er am Ende zumindest noch so einen Orden angehängt und man wird geehrt und solche. Aber Schaf? Probier das mal in deinem zwischenmenschlichen Umgang, so in der Arbeitswelt oder bei dir zu Hause. Und sag mal zu deinem Gegenüber, du Schaf. Erwarte dann bitte kein positives Feedback. Und genau das tut David hier. Wir nehmen diese Position ein. Wir sind bedürftig. Wir brauchen Schutz. Wir sind überhaupt nicht in der Lage, die geistliche Welt auch nur ansatzweise zu begreifen. Wir brauchen einen Hirten. Weil wir in dieser Welt, in der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, auf diesen Hirten angewiesen sind. Und David sagt das also nicht, um uns zu demütigen und uns abzuwerten und zu sagen, Mensch, du bist dumm, sondern diese Welt ist so komplex und damit meint er die gesamte sichtbare und unsichtbare Welt in Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Wenn man in diesen Psalm hineinschaut, wir sind abhängig. Wir schaffen das nicht aus uns selbst heraus. Es soll uns Mut machen, es soll uns Hoffnung machen. Gerade auch angesichts des Todes. Und wir wollen uns heute jetzt mal den ersten Vers anschauen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. So beginnt es also hier. Und da steht die Frage im Raum auch, ja, was ist, wie gesagt, das Bild von Gott, was du hast? Wie ist deine Beziehung zu Gott? Und dass wir uns gemeinsam jetzt in einer Zeit bewegen, auch vielleicht in den nächsten Wochen, wo wir uns da neu ermutigen lassen. Das soll eine Zeit der Reformation sein, eine Zeit der Erneuerung, Gott ganz neu in den Blick zu nehmen und das Gebet ganz neu in den Blick zu nehmen. Das ist immer passiert in Zeiten der Erneuerung von Kirche, dass Gott eine ganz neue Stellung bekommen hat und dass man Gott ernst genommen hat, dass Gott, der heilige, lebendige Gott, wirksam ist in unserer Mitte. Und wir sammeln uns als Gläubige um ihn herum und unser Glaubensleben wird erneuert. Du und ich, wir sind eingeladen, dass wir dieses alte Gebet, dass wir uns mitnehmen lassen und diese kraftvolle, lebendige Beziehung zu Gott von einem Mann lernen, der seinem Volk gedient hat und der in dem Auftrag Gottes das Volk geführt hat. David stellt uns Gott hier vor. Er nennt den Namen Gottes. Und dann kommt dieser bildhafte Vergleich, dass Gott mein Hirte ist. Er sagt da nicht, er ist dein Hirte, er ist unser Hirte, auch nicht Hirte ohne irgendwelche Pronomen, sondern und auch nicht irgendwie was, sondern er ist mein Hirte. Da wird sehr, sehr persönlich. Und ich will mit euch auf diese beiden Aspekte hier heute besonders eingehen. Auf der einen Seite, wer ist dieser Gott? Und dann auf der anderen Seite dieses Bild der Hirte. Also David nennt hier den Namen Gottes, indem er sagt, Jahwe ist mein Hirte. Ein gläubiger Jude würde das niemals so sagen. Der würde sagen Hashem, also oder Adonai. Also er würde den Namen Gottes nicht mal aussprechen. Jahwe hat seinen Namen offenbart in der Bibel. Wir werden uns das gleich genau anschauen. Und ein gläubiger Jude möchte dem dritten Gebot Mose, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, auf keinen Fall zuwiderhandeln. Und deshalb hat es sich eingebürgert im Judentum, den Namen gar nicht auszusprechen. Sie sagen dann Adonai. Dort, wo in der hebräischen Bibel Jahwe steht, wird es nicht ausgesprochen. Und ein gläubiger Jude hat so viel Ehrfurcht vor dem Namen Gottes. Luther hat es so übersetzt, immer dann, wenn dort Jahwe im Text steht, hat er das Herr groß geschrieben. Und David hätte andere Namen für Gott nehmen können. Er hätte sagen können, El Shaddai, Gott der Allmächtige, der alles in seiner Hand hat. Oder Herr Zebaoth, der Gott der Herrscharen, die ganzen himmlischen Herrscharen dienen. Verschiedene Namen. Und da, wo Jahwe ganz besonders sich vorstellt mit seinem Namen, das ist die Geschichte, das erste Mal im Buch Mose, im zweiten Mose 3. Und diesen Text möchte ich mit euch jetzt anschauen. 2. Mose 3. Mose hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters von Midian, und trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornenbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer verbrannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er, ich will hingehen und diese wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihm aus dem Busch und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Er sprach, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört. Ich habe ihr Leiden erkannt. Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie aus diesem Land hinaufführe in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Heviter und Jebusiter. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Drangsal gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin. Ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Mose sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Er sprach, ich will mit dir sein. Und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott dienen auf diesem Berg. Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mir sagen werden, wie ist dein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach, so sollst du zu den Israeliten sagen, ich werde sein, der hat mich gesandt. Und Gott sprach zu Mose, so sollst du zu den Israeliten sagen, der Herr, der Gott euer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll von Geschlecht zu Geschlecht. Mose hat diese Begegnung mit diesem Gott. Und er nennt ihm seinen persönlichen Namen. Ich bin der Seiende. Ich bin der Gott, der für euch da ist. Ich bin der Gott, der mit dir ist. Ich wurde nicht geschaffen, ich bin nicht abhängig von dieser Welt, ich habe keine Ursache, ich habe keinen Ursprung, ich bin. Ich habe sogar diese Welt gemacht. Nichts und niemand hat mich geschaffen, ich bin unabhängig von dieser Welt. Kennst du diesen Moment, wo du staunend abends in den Himmel hineinschaust und dir vorstellst, wie weit die Sterne weg sind, wie groß das Himmelszelt ist, wie groß das Universum ist und du stehst da nur noch staunend davor und sagst, unfassbar, wie schön. Dieser Moment des Staunens oder jetzt im Moment, wenn du diese Eiskristalle dir anschaust, kein Eiskristall ist gleich. Was für eine Kreativität, was für eine Schöpfung. Wenn du einem Menschen in die Augen schaust oder in den Fingerabdruck eines Menschen, keiner ist gleich. Unfassbar. Das ist das, was hier dahinter steckt. Gott sagt, ich verändere mich nicht. Die Liebe, die Kraft und die Heiligkeit, alles, was mich ausmacht, wird sich nicht verändern. Die Naturgesetze sind von mir ergangen. Ich verändere mich nicht. Ich habe keinen Anfang. Ich habe kein Ende. Ich bin von nichts abhängig. Nichts hat mich geschaffen. Es gibt keine Ursache für mich. Das sprengt unser Denken. Das ist auch bei Jesus einmal der Fall, als Jesus sich gestritten hat mit den Juden. In Johannes 8 können wir das nachlesen, da sagen die Juden zu ihm, bist du mehr als unser Vater Abraham, der gestorben ist? Und die Propheten sind gestorben. Was machst du aus dir selbst? Jesus sagt dann, Abraham, euer Vater, würde froh, dass er meinen Tag sehen sollte und er sah ihn und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht mal 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen? Krasse Frage. Du hast Abraham gesehen? Stopp mal, irgendwie kriegen wir das hier gerade nicht auf die Reihe. Du bist nicht mal 50 und Abraham ist seit vielen tausend Jahren tot. Du willst sagen, dass du Abraham gesehen hast? Geht's noch? Das verstehen wir hier gerade nicht. Und Jesus sagt dann, heißt es in Johannes 8, Vers 58, Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham wurde, bin ich. Das sprengt unser Denken. Ehe Abraham wurde, bin ich. Was der Name Gottes deutlich macht, ist, Gott war und ist immer da. Es geht auch nicht darum, dass komplett zu verstehen, so nach dem Motto, Gott, erklär mir mal, wie funktioniert das mit der Ewigkeit? Wie hast du das gemacht? Das ist das Geheimnis Gottes. Das werden wir nicht greifen. Gott ist und bleibt Geheimnis. Deswegen ist es so wunderbar, sich diesem Gott auch immer wieder neu zu begegnen. Wir werden ihn nicht ergreifen. Wir werden ihn nicht in unser Kopf kriegen. Wir werden ihn nicht in unsere kleine Denkbirne hier reinkriegen, sondern wir stehen vor einem Geheimnis. Darum geht's. Es ist die Einladung, diesen Namen anrufen zu dürfen. Und im Alten Testament passiert das an über 6000 Stellen, wo es heißt, dass Gott sich mit diesem Namen offenbart. Und wir dürfen Gott persönlich ansprechen. David tut das hier. Und er lädt uns ein, das auch zu tun. Dieser Gott. Und das ist halt wenn man sich das mal vor Augen hält, ist hier auch ein ganz starker Hinweis auf die Existenz Gottes für Menschen, die am Zweifeln sind, die am Suchen sind. Nämlich alles in der natürlichen Welt wird durch irgendetwas verursacht. Kein Wesen, nichts in der materiellen Welt entsteht aus nichts. Aus dem Nichts kann nichts entstehen. Es gibt auch nichts, von dem wir in der materiellen Welt wissen, dass es für immer existiert. Wir kennen nichts. Alles hat einen Anfang und ein Ende. Und das ist der Grund, warum ich sage, dass der Gott, der keinen Anfang hat, sagt, dass man dann sagen kann, okay, das kann ich auch nicht alles verstehen. Das ist völlig in Ordnung. In der Natur hat alles eine Ursache. Daher muss die natürliche Welt eine übernatürliche Ursache haben. Es muss eine nicht verursachte Ursache für die Welt geben. Es muss ein übernatürliches Wesen geben, das uns verursacht hat. Ansonsten wäre diese Welt sowieso ein Wunder. Du stehst vor der Herausforderung, ob du glaubst, diese Welt ist von Gott geschaffen oder sie ist beides wäre ein Wunder. Es gibt Leute, die sagen, ja, wer hat denn Gott verursacht? Aber das ist die falsche Frage. Wenn es keinen Gott gibt, dann musst du sagen, dass diese Welt aus dem Nichts entstanden ist. Aus dem Nichts kam irgendetwas, das ist ein Wunder. Das gibt es eigentlich nicht, das ist wissenschaftlich unmöglich, das ist ein Wunder. Du kannst nur sagen, okay, nun, hier in der materiellen Welt gab es immer etwas, dass es immer etwas gegeben hat, wir existieren. Dieses Wunder, da kommen wir nicht dran vorbei. Wir wissen nichts, was es geben kann außerhalb dieser Welt oder innerhalb dieser Welt, das aus dem Nichts entstanden ist. Das Leben ist also ein Wunder. Dass wir existieren auf der eine oder auf die andere Art und Weise, ist ein Wunder. Und die Bibel, Mose, David sagen uns, Gott ist diese Ursache. Gott ist der, die Ursache für unsere Existenz. Und Mose steht staunend vor diesem Gott. David steht staunend vor diesem Gott. Der Name macht uns deutlich und es öffnet etwas in uns. Es nimmt uns hinein in einen weiten Raum, wo wir sagen, okay, das ist eine ganz andere Perspektive. Mose war vorher Hirte, 40 Jahre. Er hatte sein Leben abgeschrieben, er hatte gesagt, mit mir ist nichts mehr zu wollen. Karriere abgebrochen. Und diese Begegnung mit dem Namen Gottes, mit dem realen Gott in seinem Leben, lässt ihn aufbrechen und etwas bewegen in dieser Welt. Das bedeutet es praktisch. Was bedeutet das praktisch für dich und für mich? Gott ist abhängig von nichts. Und alles, was existiert, ist abhängig von ihm und auf ihn hin geschaffen. Das ist auf der einen Seite demütigend, und auf der anderen Seite macht es uns bescheiden und kann uns auch befreien. Demütigend auf der einen Seite, weil wir ja so gerne alles aus unserer eigenen Kraft heraus machen und gerne so unsere Entchen auf der Reihe haben und gerne wissen, dass wir doch uns so angestrengt haben und wir sind doch schlau und wir haben uns Mühe gegeben und wir haben unsere Abschlüsse gemacht und wir haben ganz viel Geld verdient und wir haben Karriere gemacht. Wir. Das ist doch toll. Unser Ego steht im Zentrum. Ich habe doch so ein Talent gehabt. Ich habe meine Chancen und Möglichkeiten genutzt. Und dann muss ich mir sagen lassen, dass das wirklich geschenkt ist, von Gott, eigentlich von Gott kommt. Das macht mich dann wieder demütig. Dass ich sagen kann, okay, wer hat mir denn die Chancen gegeben? Wer hat mir das Leben geschenkt? Wer hat mir meine Intelligenz gegeben? Wer hat es mir geschenkt, dass ich in diese Zeit geboren wurde? Wer hat es mir geschenkt, dass ich in diesem Elternhaus groß werden durfte? Das Zweite, was uns dann demütig machen kann, ist eben die Erkenntnis, dass wir von Gott abhängig sind. Ich habe einen Ursprung. Wir feiern das jedes Jahr an unserem Geburtstag. Ich bin irgendwann mal in diese Welt gekommen. Und eine Sache ist auch klar, ich habe ein Ziel. Eines Tages gibt es ein Ende. Kein Mensch lebt für ewig. Und in dieser Spanne leben wir. Ich bin geschaffen und ich habe ein Ziel. Und am Anfang und am Ende steht Gott. Unser Ego protestiert vielleicht nach dem Motto, nein! Und Mose und David kommen mit einer Nadel und machen puff an diesem Ballon. Unser Ego fällt in sich zusammen. Dieses überzogene Ego. Und es kann mich zur Ruhe führen. Diese Erkenntnis, ich halte mein Leben gar nicht in der Hand. Ich muss diese Welt nicht am Laufen halten. Als ich meinen Dienst in Bayern beendet habe, damals als Jugendpastor, hat meine Kollegin mir eine wunderschöne Bierflasche geschenkt. Da hatte sie ein Bild drauf gemacht und einen Spruch von Martin Luther. Martin Luther hat gesagt, ich sitze hier und trinke mein gutes wittenbergisches Bier und das Reich Gottes kommt von ganz allein. Ich glaube, meine Kollegin wollte mir damit sagen, Jan, mach mal ruhig. Das Reich Gottes kommt schon, du musst da nicht alles machen. Und wenn wir vor diesem brennenden Dornbusch stehen, vor diesem Gott, der uns begegnet, dann merken wir, wir müssen nicht alles in der Hand haben. Wir tun das, was Gott uns sagt, was wir tun sollen. Lassen das im Idealfall, was er uns sagt, was wir besser lassen sollen. Aber er hat unser Leben, unsere Existenz in seiner Hand. Und dieser Gott kennt meinen Namen. Mose, Mose, sagt Gott hier. Ich kenne deinen Namen. Also auf einmal werde ich angesprochen. der ich bin, muss ja auch meinen Namen kennen, muss ja mich kennen durch und durch. Weil ich bin ja von ihm ausgegangen und ich werde zu ihm hingehen. Jeremia sagt das so schön in seiner Berufungsgeschichte. Und das Wort, und des Herrn Wort geschah zu mir. Also Jeremia merkte, das Wort Gottes trifft mich. Und das Wort sagt, ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest, und bestellte dich zu einem Propheten für die Völker. Noch bevor du im Mutterleib geboren wurdest, bin ich und habe dich bereitet, ich habe dich zubereitet, ich habe dich gewollt. Mose und David würden uns sagen, wir sind abhängig von Gott. Und wenn er mich führt, wenn er mich leitet, dann kann ich mutig weitergehen. Mose war das beste Beispiel dafür, wie ich das schon angedeutet habe. Er hatte versucht, einen Ägypter zu töten und damit Gerechtigkeit herzustellen für sein Volk und musste letztlich sogar fliehen. Mit seiner eigenen Kraft war er an sein Ende gekommen. Und er merkt hier, dieser Gott begegnet ihm erneut, offenbart sich ihm und sagt, ich habe dein Leben in der Hand. Ich bin der, ich bin. Merkst du, welche eine Wucht dieser Name Gottes hat? Welche Wucht dann auch darin liegt, wenn du dich diesem Gott näherst, wenn du Gebet zu einem täglichen Ausdruck deiner Beziehung zu Gott machst? Gott kennt mich. Gott kennt das alles, was mich hier umgibt, was mich bewegt, was mich beschäftigt. Und ich darf damit zu ihm kommen, weil er sowieso da ist. Er wird immer sein. Und ich hoffe, dass ich damit ein bisschen unser kleines, mickriges Gottesbild korrigieren kann, dass wir mit David und mit Mose anfangen zu staunen, in welchen Raum wir hineinkommen und sagen, wow, das ist der Gott, dem wir uns hier nähern. Jahwe, ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Und dann zu dem zweiten Aspekt, dass David sagt, er ist mein Hirte. Wie kann der Hirte zu mein Hirte werden? Das ist eine spannende Frage, wenn man diesem Psalm betet. Hier ist nicht pauschal jeder mit gemeint. Nicht jeder, der diesen Psalm aufsagt, wird vermutlich für sich bekennen innerlich, ja, Jahwe ist mein Hirte. Das ist also eine Frage der Zugehörigkeit. David sagt also, ein Schaf hat einen Wert. Es muss gekauft werden damals. Also ein Schaf von sich aus kann nicht einfach niemandem gehören. Ein Schaf gehört immer jemandem. Und das ist das Bild, was David hier aufzeichnet. Irgendwann stehe ich also auf so einem Markt, auf so einem Viehmarkt, und dann kommt jemand und kauft mich. Wir gehören einem Schäfer. Oder wir werden durch Geburt irgendwo in eine Herde hineingenommen. Aber irgendjemandem gehören wir. Und ich stelle mir das so bildlich vor, dass David uns hier mit hineinnimmt. Zumindest ist das in meiner Predigtvorbereitung hier so gegangen, dass ich dachte, wow, ich bin wertvoll. Weil irgendwie, wenn ich als Schaf sagen kann, das ist mein Hirte, dann muss hier irgendetwas an Besitz deutlich geworden sein. Irgendwie muss ein Besitz klar geworden sein. Und ich stelle mir das so vor, eines Tages kam Jahwe und hat mich gekauft. Und dann hat er mir ein Zeichen gegeben. Weil das war wichtig, dass man Schafe kennzeichnet. Wenn man sich mit anderen Herden trifft als Schäfer, dann muss man die Schafe auseinanderhalten können. Jeder Hirte kennt seine Schafe sehr gut und er hat auch ihnen ein Zeichen gegeben. Der Autor Philipp Keller, der selber Schafzüchter ist, hat eine Auslegung über den Psalm 23 geschrieben und er beschreibt den Moment, wo er seine ersten Mutterschafe gekauft hat, auf dem Markt. Er ist also auf dem Markt und es reicht ihm sein Nachbar ein langes, scharfes Schlachtermesser und bemerkt kurz und bündig, nun Philipp, jetzt gehören die Schafe dir. Nun musst du ihnen auch dein Zeichen geben. Philipp Keller sagt dann, ich wusste genau, was er meinte. Jeder Schafzüchter hat sein eigenes Zeichen. Einen Moment. Mir hat sie gerade meine Ordnung verhauen, aber jetzt ist sie wieder da. Er bekommt das Schlachtermesser in die Hand und er soll ein Zeichen. Ich wusste genau, was er meint. Jeder Schafzüchter hat sein eigenes Zeichen, dass er seinen Schafen ins Ohr ritzt. Auf diese Weise kann er selbst aus einer Entfernung feststellen, wem die Schafe gehören. Es ist natürlich keine sehr angenehme Aufgabe, jedes Tier einzeln einzufangen, sein Ohr auf den Holzblock zu legen und mit dem Rasiermesser scharfen Klinge dieses Messer eine tiefe Kerbe hineinzuschneiden. Das war furchtbar für das Schaf und für mich. Das heißt also, Schafe kann man in der damaligen Zeit anhand der Markierung im Ohr erkennen, zu wem sie gehören. Es gibt eine Parallele im Alten Testament auch zu Menschen, die Sklaven gewesen sind bei jüdischen Herren und die sich irgendwann entschieden haben, wir wollen unser Leben lang bei dem Herrn bleiben. Dann wurde ihr Ohr gegen den Türpfosten gedrückt und mit einem Frieden ein Loch in das Ohrläppchen gemacht. Die wurden markiert und es war deutlich, dieser Mensch ist für ewig, für immer, also für Zeit seines Lebens an diesen Herrn gebunden. Und darum geht's. Es gibt also eine Besitzmarkierung. Und das ist ein Zeichen, das passiert. Wenn Jesus jetzt sagt, wenn wir mal jetzt den Bezug zum Neuen Testament herstellen, wo Jesus davon spricht, in Johannes 15, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie. Denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die meinen und die meinen kennen mich. Wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater und ich lasse mein Leben für die Schafe. Wenn man jetzt mal den Bezug ins Neue Testament hineinnimmt, wo Jahwe sich nochmal so offenbart als der Ich Bin. Johannes hat das an vielen Stellen im Johannesevangelium deutlich gemacht, wo Jesus sagt, ich bin. Und damit den Bezug herstellt zu diesem Text im Alten Bund, wo der Ich Bin am brennenden Busch sich offenbarte. Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Der Hirte kennt jedes Schaf persönlich. Wie kann eben Jahwe, wie kann Jesus dein und mein Hirte werden? Johannes würde sagen, durch den Glauben. Durch Glauben stehe ich da gewissermaßen auf dieser Auktion. Und dann kommt da ein Hirte und sagt, ich lasse mein eigenes Leben für diese Schafe. Ich bezahle für alle. Und wir als Schafe haben die Chance, dazu Ja zu sagen. Du kannst die Entscheidung treffen. Der nimmt dich nicht einfach so mit, so nach dem Motto, wie ein echter Hirte, der sagt, ja, nee, also ich zahle einen Preis und dann musst du schon mitkommen. Hier steht der Hirte, der gute Hirte und sagt, ich bezahle für alle. Ich habe für die gesamte Welt bezahlt. Für jeden einzelnen Menschen. Und das Schaf darf es im Glauben ergreifen. Also diese Aussage steckt dahinter, du kannst dir weiter selbst gehören. Du kannst auf dem Markt stehen bleiben. Du kannst auch einem anderen Gott gehören. Einem anderen Götzen dienen. Du kannst dem Geld dienen, du kannst der Karriere dienen, du kannst dem Alkohol dienen, irgendwelchen Drogen, was weiß ich was. Irgendetwas, dein Ego. Oder du darfst sagen, hier hat einer den Preis bezahlt, dass ich bei ihm sein darf. Der sogar sein Leben für mich gibt. Das ist ein absolut komisches Bild für einen Hirten, dass er sein eigenes Leben gibt und den Preis bezahlt. Merkst du als Schaf, wie wertvoll du bist, wenn du diesem Hirten gegenüberstehst? Wenn ich als Schaf bereit bin, den Anspruch Gottes, meines Hirten, auf mein Leben anzuerkennen und ihm zu gehören, dann gibt er mir sein Zeichen. Wenn ich ihm absolutes Verfügungsrecht über mein Leben einräume, dann wird er mich mit dem Zeichen des Kreuzes versehen. Das ist das, was wir auch glauben, was in der Taufe passiert. Wo Menschen in der unsichtbaren Welt ein Kreuzzeichen, er gehört zu Christus, für immer. Bist du bereit, dieses Zeichen zu tragen? Dieses Zeichen, dieses Kreuzes, dass dein altes Ich gestorben ist dass du diesen Tausch für dich annimmst, neues Leben aus dem Geist geschenkt bekommst? Bist du bereit, dich der Führung dieses guten Hirten anzuvertrauen, nicht dein Leben nach eigenem Gutdünken und nach der eigenen Fasson selig zu werden, sondern sich seiner Führung anzuvertrauen und diesem Versprechen zu glauben, dass dein Leben einen Sinn hat, dass du eine Berufung hast, bei Christus zu sein. Viele Christen sind sogar immer verzweifelt damit, was ist meine Berufung? Deine Berufung ist, bei Jesus zu sein. Heißt im Markus-Evangelium, Jesus rief die Jünger zu sich, du bist berufen, bei Jesus zu sein, bei deinem guten Hirten. Welche Sendung du dann hast, das heißt, wohin er dich sendet, das ist sehr unterschiedlich. Das ist die konkrete Aufgabe, in die er dich hineinführt. Aber er ruft dich beim Namen und sagt, bitte, ich habe mein Leben gegeben. Wenn du ein Schaf bist, und jetzt ist es so gemeint, in der Existenz der Ewigkeit, in der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, ich bin in der Lage, dich dahin durchzuführen. Glaub doch nicht, du liebes Schaf, dass du in der Lage bist, mit den Mächten der Finsternis sich selbst anzulegen. Glaub doch nicht, dass du in der Lage bist, dein eigenes Leben zu retten, aus deinen guten Werken. Glaub doch nicht, dass du in der Lage bist, in der Stunde deines Todes, dem Tod in die Augen zu schauen, aus eigener Kraft. Ich biete dir an, ich nehme dich, ich rufe dich bei deinem Namen. Ich rufe dich bei deinem Namen. Und wenn wir uns diesen Text aus Jesaja 43 mal so gefallen lassen. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Der Begriff Erlösung bedeutet gekauft. Ich bin auf den Markt dieser Welt gekommen. Ich bin auf den Markt dieser Welt gekommen und ich habe den Preis für dich bezahlt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein, sagt Jesus. Und ich wünsche mir so sehr, dass du dort am Fernseher sitzt, dass du merkst, wow, Gott ruft mich. Gott ist immer gewesen. Er ist der Ewige, der ohne Anfang und ohne Ende ist. Ohne Anfang und ohne Ende. Und prüf dein Herz. Bist du Eigentum von Jesus? Bist du sein Schaf? Erkennst du sein Recht auf dein Leben an? Gehorche ich meinem Hirten? Bin ich wirklich ihm gehorsam oder renne ich ständig wieder an die Hecken und Zäune und versuche irgendwie auszubüchsen? Erlebe ich diese Freiheit, dass er für mich sorgt, dass ich keinen Mangel haben muss? Finde ich diesen Ruhe und den Frieden? Und wenn du das mit Ja beantworten kannst, dann kannst du dir sicher sein, du hast genug zum Leben mitbekommen. Und wenn du das für dich noch nicht in Anspruch nehmen kannst, dann darfst du das jetzt in diesem Moment ändern. Stell dir vor, du stehst auf dem Markt dieser Welt, deine Existenz, du bist jetzt in der Situation, du bist ein Schaf und da kommen alle möglichen Leute an und bieten, sagen, ich möchte dich kaufen. Und da kommt der eine, der sagt, ich kann dich wirklich frei machen. Ich habe mein Leben bezahlt für dich. Das kannst du durch ein Gebet heute tun. Im Bilde gesprochen kannst du dein Leben als Schaf diesem Hirten anvertrauen. Durch ein Gebet. Das will ich jetzt tun. Als Vorbild, als Angebot. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich noch mehr liebst. Und durch nichts, das ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir ein neues Leben. Danke für einen neuen Anfang und für ein ewiges Leben mit dir, Jesus. Du bist jetzt ein Kind Gottes und ich bin frei und ich kann das gar nicht mehr richtig lesen. Und mir wurde alles vergeben. Entschuldigung, ich habe das an der Stelle, das ist etwas holprig gewesen, das werdet ihr mir nachsehen, aber umso ehrlicher meine ich das. Lass dich einladen durch dieses Gebet, dein Leben Jesus zu übereignen. Werde sein Schaf und freue dich an dieser Freiheit der Kinder Gottes. Amen.